Credo, der Glaube der Kirche. Grüß Gott und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben heute Abend in der Credo-Reihe. Auch wenn Sie über Radio Maria in Südtirol dabei sind, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das Recht auf Leben und die Schutzwürdigkeit des Lebens. Damit befasst sich eine Reihe in unserer Credo-Sendung, die da heißt Lebensschutz und Lebensrecht. Nun, wenn man ehrlich ist und sich umschaut, kaum ein Thema berührt so stark die Emotionen, egal welche Position man einnimmt. Und keines scheint uns heutzutage so schwer zu fallen. Immer mehr geraten wir in Bereiche, wo unsere natürliche Intuition irgendwie zu versagen scheint. Klar, dass ich niemanden etwa töten darf. Okay, das weiß ich. Aber wo sind die Grenzen? Gibt es nicht doch Zwischenräume, in denen sich diese absolute Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens relativiert, wo es eben nicht mehr so eindeutig ist, dass ich den anderen nicht töten darf, diese berühmten Grauzonen? Immer öfter wird das debattiert und es ist wohl kaum übertrieben zu behaupten, dass die Diskussionen um die sogenannte Abtreibung zu den ältesten dieser Debatten gehört. So hatten wir etwa in unserer letzten Sendung gehört, dass schon der Ahnherr der medizinischen Selbstreflexion, Hippokrates, sich dazu eindeutig positioniert hat. Lebensschutz und Lebensrecht. Heute geht es also in einem zweiten Teil um die Abtreibung und wir freuen uns, dass wir dazu heute wieder kompetente Hilfe haben, wenn wir uns diesem Thema in der Credo-Sendung nähern werden. Uns zugeschaltet aus Osnabrück ist heute wieder der Moraltheologe Professor Dr. Manfred Balkenohl. Grüß Gott und guten Abend, Professor Balkenohl.
Grüß Gott, Herr Donis, guten Abend.
Es ist ein wichtiges, ein immer wieder, immer noch und immer neu aktuelles Thema. Wie gesagt, wir hatten bereits in einem ersten Teil einige Grundlagen betrachtet, die haben uns Professor Balkenohl diesem Thema näher gebracht. Wenn Sie uns zum Eingang vielleicht noch einmal schildern, wie weit sind wir gekommen, wo sind wir stehen geblieben, wo setzen wir heute fort?
Ja, danke schön, Herr Donner. Ich will gerne nochmal sagen, es geht also tatsächlich bei der Abtreibung, beim Lebensrecht und Lebensschutz geht es um den konsequenten Einsatz für das Leben, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Und wir hatten am letzten Mal schon deutlich herausgehoben, die befruchtete menschliche Eizelle ist das früheste Erscheinungsbild eines Menschen. Denn ein Mensch wird nicht erst in seiner Entwicklung zum Menschen, sondern er ist von Anfang an Mensch und verhält sich auch von Anfang an als solcher. Dieses spezifisch menschliche Verhalten vollzieht sich kontinuierlich von seiner Befruchtung an. Und wir können davon sehen, dass es nicht gerechtfertigt ist, den Menschen in seiner frühesten Erscheinungsform zu eliminieren. Tatsächlich ist es ja so, dass Abtreibung unbestritten die häufigste Todesursache weltweit darstellt. Und der Vergleich zeiigt, auf iatrogene Weise, das heißt also durch die Hand von Ärzten herbeigeführt, kommen alljährlich fast so viele Menschen um, als natürlicherweise sterben. Das geht aus einer Statistik der Weltgesundheitsorganisation hervor. Wir sehen also, wie ernst es um dieses Problem bestellt ist. Es ist nicht so, dass das Menschsein zunächst nicht vorhanden sei und in irgendeinem Stadium der späteren Entwicklung hinzukäme. Es handelt sich lediglich um eine Individualentwicklung im Sinne eines Wachstumsprozesses und einer äußeren Veränderung. Wer dies klar herausgearbeitet hatte, war bereits Professor Erich Blechschmidt, der dazu wörtlich bemerkte, es gibt ein Gesetz von der Erhaltung der Individualität, welches für die ganze Dauer des menschlichen Lebens von der Befruchtung bis zum Tode gilt. auch in der theologischen Reflexion ist der Tatbestand gesichertes Gut. Auch Guardini bemerkte wie folgt: Der Bogen seiner Werdegestalt, also des Menschen, der Bogen seiner Werdegestalt beginnt mit der Vereinigung der elterlichen Zellen, gipfelt in der morphologischen Vollendung und geht bis zum Tode. Es hat eine Reihe von Forschungen gegeben, die zu dieser gesicherten Erkenntnis geführt haben. Ich nannte die von Erich Blechschmidt, der zu der eindeutigen Erkenntnis kam, dass der menschliche Keimling schon aus biologischer Perspektive von der Befruchtung an Mensch ist, insbesondere infolge seiner Chromosomen. Humanbiologische Untersuchungen haben zu dem Gesetz von der Erhaltung der Individualität geführt, welches besagt, dass mit der Befruchtung das Wesen bereits gegeben ist. Dieses Gesetz besagt insbesondere, dass der Mensch nicht erst im Verlaufe und infolge der Ontogenese, also der Entwicklung, entsteht, sondern dass er im Verlaufe seiner Entwicklung und Entfaltung lediglich sein Erscheinungsbild ändert. Das Menschsein folgt also nicht aus der Ontogenese, also aus der Entwicklung, sondern ist eine Voraussetzung der Ontogenese. Es ist also nicht so, dass ich ein Organismus nach und nach zu seiner Einheit summiere, sondern er existiert schon zu Beginn seiner Entwicklung als ganzes Wesen. Eine irrtümliche Vorstellung also wäre die Annahme, dass durch einen Entwicklungsprozess die individuelle Wesensart erst hervorgebracht würde. Vom Menschen gilt, dass er sich niemals zum Menschen, sondern immer nur als Mensch entwickelt. Es gibt keinen fließenden Übergang zwischen Leben und Nichtleben, zwischen Nicht-Individuum und Individuum, zwischen Nichtmenschlichem und menschlichem Leben. Heute hat die Genetik klargestellt, dass im Moment der Befruchtung, also des Eindringens der Spermatozoe in die Eizelle, die beiden elterlichen Gameten eine neue biologische Ganzheit, eine neue individuelle Wesensart hervorbringen. Jede Erscheinungsform in der Entwicklung des Menschen, die zu einem späteren Zeitpunkt auftauchen wird, ist am Anfang bereits gegenwärtig. Und wir hatten einen wichtigen Punkt herausgehoben, nämlich das ungeborene Kind ist nicht ein Teil der Mutter. Und darum kann die Mutter auch nicht über das Kind, über Leben und Tod des Kindes verfügen, darf nicht darüber verfügen. Der Embryo ist kein Organ der Mutter. Das Leben des jungen Menschen hängt zwar zur Ausreifung von dem Leben der Mutter ab, dass er aber kein Organ des Körpers der Mutter ist, er sieht man schon daran, dass er auch in vitro entstehen kann, also im Reagenzglas. Einen weiteren Beweis für die Individualspezifität erblickt man heute in der ethisch unstatthaften Übertragung einiger Embryonen in männliche Organe, Leber, Nieren, Milz, Gehirn. Die Embryonen haben sich bis zu einem gewissen Stadium entwickeln können. Sie können unter solchen Bedingungen jedoch niemals zur Ausreifung gelangen. Und solche Experimente sind ethisch nicht gerechtfertigt. Was man aber daraus sieht, ist, dass die vollständige Entwicklung des Embryos zwar von der Mutter abhängt, nicht aber in der Weise, dass er ein Organ der Mutter wäre. Auch wird einsichtig, dass es nicht die Einnistung, die sogenannte Nidation ist, die den Embryo zu dem macht, was er ist. Ebenso wenig wie die Muttermilch den Menschen zum Menschen macht, sondern ihn lediglich nährt. Außerdem ist heute durch Ultraschalltechnik zum Beispiel erwiesen, dass bereits am Ende der dritten Woche der Kreislauf des Embryos geschlossen ist und mit Hilfe des Herzens das Blut zirkulieren kann. Das Kind hat also einen eigenen, von der Mutter getrennten Kreislauf, auch übrigens eine eigene Blutgruppe. Als eigene und genau determinierte Realität ist der Neuempfangende als ein vollkommen menschliches Individuum anzusehen, welches sich in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet. Schon Tertullianus ist ein lateinischer christlicher Schriftsteller aus der frühen christlichen Zeit, von 160 bis nach 220. Schon Tertullian, dieser alte Schriftsteller, hatte gesagt, wenngleich ihm die Forschungsergebnisse später Zeiten fremd sein mussten, so hat er doch gesagt, derjenige, der ein Mensch sein wird, ist bereits ein Mensch. Also die Frage, ob denn dieses Leben schon Mensch sei oder nicht Mensch sei, wurde von in der Antike gestellt. Und christliche Apologetiker haben diese Frage bereits beantwortet, wie zum Beispiel Tertullian. Ich wiederhole noch einmal, derjenige, der ein Mensch sein wird, ist bereits ein Mensch. Es ist ganz wichtig, dass man diesen Gesichtspunkt sieht, der in dieser Deutlichkeit von in der Frühe des Christentums so deutlich ausgesprochen wurde. Heute leben wir wiederum in einer Zeit der Ideologien und auch der Vernebelung der Gehirne. Das hängt immer zusammen mit den Ideologien. Und eine der gefährlichsten Ideologien unserer Tage verdichtet sich in der Annahme, man könne das Selbstbestimmungsrecht der Frau so weit treiben, dass man das Lebensrecht des ungeborenen Kindes den vermeintlichen Rechten der Frau unterordnen könne. Und bei der Abtreibung bekundet sich nicht etwa Selbstbestimmung, sondern die eigentliche Höchstform von Fremdbestimmung. Denn dem Kinde wird das fundamentale Recht auf Leben und Geburt entzogen. Auch unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung lässt sich die sogenannte Eigenverantwortung der Frau nicht für einen anderen Menschen in dem Sinne übernehmen, diesen zu liquidieren, zu töten. Das ist nicht Verantwortung. Verantwortung hat im Übrigen im ursprünglichen Sinne des Wortes nämlich Antwort zu geben auf die Grundfragen des Lebens, einen positiven Bedeutungsgehalt. Verantwortung kann es nur in dem Sinne geben, das Leben zu schützen. Es ist schon eine Perversion des Empfindens zu sagen, man sei verantwortlich, aber zu töten. Während es sich bei der Mutter um wirkliche oder meistens nur um vermeintliche Einschränkungen in ihrem Leben handelt, geht es beim Kinde um Leben oder Tod. Der Lebensschutz des Kindes und die Entscheidungsfreiheit der Frau sind keineswegs gleichrangig. das Leben nämlich hat nicht nur grundsätzlich, sondern immer und in jedem Einzelfall für die gesamte Dauer der Schwangerschaft Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ein Entscheidungsrecht der Mutter über Leben und Tod des Kindes wäre ein angemaßtes Recht, wäre Tötungsbefugnis. Eine Mutter hat aber keine Tötungsbefugnis. Es wäre Tötungsrecht und steht jenseits von Menschenwürde und Lebensschutz. Es kann keine Abwägung zwischen der Lebenssituation der Mutter und dem Lebensrecht des Kindes geben, weil es sich hier um höchst ungleiche Werte handelt. Räumt man der Schwangeren Tötungsbefugnis ein, dann wird dadurch ihre Würde mehr als beeinträchtigt. Auch wird das vermeintliche Recht auf Abtreibung damit begründet, dass Fortpflanzungsfreiheit bestehen müsse, statt eines sogenannten Gebärzwanges. Wenngleich dieses Argument in sich widersinnig und auch banal ist, so kann ich es doch nicht unerwähnt lassen. Selbst bei Ablehnung des Kindes von Seiten der Mutter besteht eine natürliche Pflicht zur Austragung. Weiterhin besteht ja kein Zwang zur Schwangerschaft und auch kein Gebärzwang, denn es gibt keine staatlichen oder sonstige Einschränkungen hinsichtlich der Zeugung und Geburt von Kindern. Ganz im Gegenteil, es gibt das Recht, die Anzahl der Kinder in freier Verantwortung bestimmen zu können, nicht aber das Recht, bereits vorhandene Kinder zu töten. Im Übrigen kann vom Gebärzwang heute überhaupt keine Rede sein. Was sich derzeit wirklich ereignet, könnte man eher mit dem Terminus Gebärstreik bezeichnen. Das Wort Gebärzwang dagegen gehört zu den semantischen Propagandaformulierungen, um eine pseudo-freiheitliche, liberalistische Auffassung zu rechtfertigen. Überhaupt lassen auch öffentlich geführte Diskussionen um dieses Thema einen ganz entscheidenden Gesichtspunkt vermissen, nämlich den unwiederbringlichen Wert des Kindes. Schwangerschaft wird heute immer noch weitgehend als negativ. Das Leben ohne Kinder, ohne Kind oder ohne Kinder, als positiv dargestellt. Weil all die Wohlstandsattribute einfach so zur Verfügung stehen. In dieser Einstellung zeigt sich aber ein Wertezerfall in der gesamten Gesellschaft. Darüber hinaus Blickverengungen auf Scheinwerte in einer hedonistisch und materialistisch geprägten Welt. Versucht man noch tiefer die Situation des heute lebenden Menschen zu erfassen, so wird deutlich, dass der emotionale Mittenbereich verhängnisvoll verkümmert ist und der Wille zur Dominanz gelangt ist. Der Voluntarismus des heute lebenden Menschen aber führt zur Bedrohung des Mitmenschen. Aus den genannten Hinweisen ergibt sich, dass zu keinem Zeitpunkt eine unvollständige oder nicht vorhandene Individualisierung angenommen werden darf. Auch die gelegentlich immer noch zu hörende Behauptung, es könne sich im frühen Embryonalzustand auch darum noch nicht um einen Menschen handeln, weil das Gehirn noch nicht funktioniere, beziehungsweise noch nicht feststellbar sei. Gerade dieser Gesichtspunkt muss mit Entschiedenheit zurückgewiesen werden. Man zieht gelegentlich eine Parallele zu dem sogenannten Hirntod, ja auch ein Thema, welches Lebensrecht und Lebensschutz anbetrifft. Es mehren sich die Anzahl der Wissenschaftler, welche den Terminus Hirntod für eine Konstruktion halten, für eine Setzung. Aber das hier nur am Rande. Man sieht hier bei der Abtreibung, bei der Gehirntätigkeit manchmal eine Parallele zum sogenannten Hirntod, die man manchmal als definitives Zeichen dafür ansieht, dass der Zerfall des gesamtmenschlichen Lebens nicht mehr umkehrbar sei. Häufig ist er ja nicht mehr umkehrbar. Bei aller Problematik des Begriffes Hirntod, der übrigens nicht in allen Ländern einheitlich definiert wird, ist es menschenkundig, also anthropologisch keinesfalls zulässig, ihn dafür heranzuziehen, dem Menschen in seinem frühesten Stadium, die Qualität des Menschseins abzusprechen. Beim Embryo handelt es sich nicht um die Endphase eines vitalen und dynamischen Prozesses, sondern ganz im Gegenteil, um einen dynamischen Prozess der Integration und der Differenzierung zugleich und daher auch der graduellen Bildung der Gehirnstrukturen, also ein anfänglicher Prozess. Hier handelt es sich keineswegs um einen Qualitätssprung, sondern lediglich um eine Bereicherung im Sinne einer graduellen Differenzierung, die einmal determinierte biologische Realität wird durch Weiterentwicklung der Gestalt, auch der Höhe der Zerebralisation, also der Gehirnentwicklung, nicht aufgegeben. Abgesehen davon spielt das Gehirn während der schon früh einsetzenden Organentwicklung eine dominante Rolle. Denn alle Organe des Embryos sind durch die Nerven des Gehirns miteinander verbunden und informieren es über die Wachstumsabläufe. Das Gehirn arbeitet also in der frühen embryonalen Phase schon, man hat das Ganze genannt, als ein Verschaltungsapparat. Im Übrigen ist es mehr als problematisch, um nicht zu sagen arrogant, nur das als Existenz anzuerkennen, was mit den Methoden der messbaren Chemie und Physik in einer bestimmten Zeit gerade mal wahrgenommen werden kann. Relativ wenige Daten und Abläufe im Bereich des menschlichen Lebens sind bereits der naturwissenschaftlichen Erforschung zugänglich gemacht worden. Die allermeisten Zusammenhänge sind bis heute weder messbar, sichtbar, noch einsehbar, vor allem nicht die Vorgänge zu Beginn der Entwicklung des Menschenlebens, die letztlich immer geheimnisvoll bleiben. Gerade hier bestätigt sich die Erfahrungstatsache, dass sie bei einem kleinen gewonnenen Einblick weitaus größere Felder des Nichtwissens auftun, die bei aller Akribie des Forschens kaum zugänglich gemacht werden können. Man kann insofern geradezu von einer Ausweitung des Nichtwissens durch Wissen sprechen. Die eigene und genau determinierte biologische Realität des Menschen bereits in seinem embryonalen Zustand ist indes eine wissenschaftliche Feststellung und kann als solche weder geleugnet noch als eine private Meinung aufgefasst werden. Der Embryo ist kein Teil des mütterlichen Organismus, dem Menschen in seinem pränatalen Zustand ist für jeden bereits geborenen Menschen die gleiche Achtung zu erweisen. Aus ethischer Perspektive gibt es hier nicht den geringsten Zweifel. Und wer dennoch behauptet, dass der Embryo irgendwann kein Mensch sei, der muss sich fragen lassen, was er denn ist. Etwa eine noch nicht beschriebene Pflanze oder ein seltenes Tier. Und jener muss sich weiterhin fragen lassen, auf welche Weise denn der Embryo durch die Maßnahme der Mutter oder etwa des Vaters oder eines Arztes oder sonst wie, auf welche Weise denn der Embryo zum Menschen gemacht werden könne. Auch die Argumentation, lassen Sie mich den Gesichtspunkt auch nochmal gerade nennen, auch die Argumentation, dass nur der wirklich Mensch sei, der nachweislich über intellektuelle Fähigkeiten verfügt und sich sprachlich verständigen kann. Auch diese Argumentation ist vordergründig und unrichtig zugleich. Denn der Mensch wird nicht zum Menschen durch intellektuelle Fähigkeiten und durch Sprachbewältigung, sondern durch ein von diesen Fähigkeiten durchaus verschiedenes Prinzip. Diese Befähigungen können durch mannigfache Ereignisse abnehmen oder auch schwinden, ohne dass die Qualität des Menschseins verloren ginge. Es gibt manchmal auch noch antike Auffassungen in der heutigen Zeit, wenngleich von der Humanembryologie längst widerlegt, tauchen gelegentlich immer noch antike und mittelalterliche Auffassungen von der Beseelung bzw. Belebung der Leibesfrucht auf, auch bei Theologen. Manche Theologen sagten jetzt, dass es eine stufenweise Beseelung gäbe, dass die Beseelung des Menschen zu Beginn nicht vorhanden sei und später noch erst hinzukäme. Dem hatte bereits der Papst Johannes Paul I. seinerzeit, so bis in diese Zeit ging ja noch die Diskussion zurück, damals noch als Kardinal Albino Luciani, hat der Auffassung der sogenannten Sukzessivbeseelung, ist dieser Auffassung dezidiert entgegengetreten. Er betont, und ist wörtlich, Albino Luciani, diese zwei Leben, zunächst mal ein Leben, welches noch nicht Mensch sei, und dann das Leben, welches denn das Menschsein erreicht habe. Und jetzt sind also Albino Luciani, der spätere Papst Johannes Paul I., diese zwei Leben existieren nur in den Köpfen einiger Theologen. Außerhalb dieser Köpfe, im Schoße der Mutter, in der Wirklichkeit, gibt es nur ein einziges Leben, das seinen flehentlichen Appell an die Eltern und an die Gesellschaft richtet. Dass die Frage heute immer noch aufgeworfen wird, ob denn der Mensch wirklich von Anfang an Mensch sei, oder auch nicht, hat auch seinen tieferen Grund darin, dass man insgeheim eine wie auch immer begründete Rechtfertigung für die Abtreibung finden möchte. Und sei es auch nur in Ausnahmesituationen. Hier liegt für den Sehenden eine verborgene, aber nichtsdestoweniger vorhandene Geringschätzung des Menschen zugrunde. Es käme niemand auf den Gedanken, beim Tier eine sukzessive Belebung begründen zu wollen. Das mag auch der Fundamentalgenetiker Jérôme Lefèvre empfunden haben, als er bei einem Hearing zu diesem Thema wie folgt bemerkte: Ich muss doch feststellen, dass die Diskussion, die wir heute Morgen haben, für jedermann unerträglich wäre, wenn wir uns mit Rindern beschäftigen würden. Noch nie habe ich etwas vom Rindsein des Rindes gehört oder darüber, dass diskutiert würde, ob ein Rind das Stadium des Rindseins erreicht habe. Ich habe noch nie etwas von der Rindwerdung des Rindes in der Gebärmutter einer Kuh gehört. Soweit dieser berühmte Fundamentalgenetiker. Und dann gibt es dann noch eine Auffassung, die das menschliche Verhalten in den Vordergrund rückt. Eine Auffassung, die da behauptet, es könne nur dann von einer menschlichen Person oder einer Individualität die Rede sein, wenn das menschliche Verhalten beobachtet oder untersucht werden könne. Eine Blickverengung auf das Verhalten ist einseitig und anthropologisch unstatthaft. Natürlich ist es nicht möglich, das menschliche Verhalten im Falle des Fötus in allen Einzelheiten festzustellen. Zumindest nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es ist allerdings möglich, Änderungen des Verhaltens der Mutter im Falle der Anwesenheit eines Embryos festzustellen und insofern die Existenz eines neuen Menschen zu beweisen. Aus sozialer Perspektive kann man von einer neuen sozialen Beziehung sprechen. In biologischer Hinsicht von einer Symbiose, welche die Beziehung zwischen Mutter und Kind ausmacht. Auch in psychischer Hinsicht steht der Fötus in sozialer Korrelation mit der Mutter. Ihre Gefühle, insbesondere Freude, Ängste, Sympathien, Abneigungen, auch Erfahrungen und Beeinträchtigungen beeinflussen den Menschen schon pränatal und haben oft eine lebenslange anhaltende Wirkung. Es ist keineswegs so, dass es zwischen dem Fötus und der Mutter keine intersubjektive Beziehung gäbe. Die soziale Primärerfahrung ist es vielmehr, welche die Kind-Mutter-Beziehung schon pränatal fundiert. Und noch ein weiterer wesentlicher Punkt bedarf der Beachtung. Schon vom ersten Tage an tritt der Embryo auf seine Art, von sich aus nämlich, mit dem mütterlichen Organismus gleichsam in einen Dialog, indem er zum Beispiel die Produktion von Hormonen steuert, sozusagen Botschaften an die Hypophyse der Mutter sendet und eine Vielzahl weiterer Veränderungen im mütterlichen Organismus bewirkt, welcher dann gar nicht anders kann, ganz unabhängig von bewusster Zustimmung, die Existenz eines neuen Individuums zu erfahren. Zusammen mit der biologischen Beziehung ereignet sich die seelische intersubjektive Einfühlung und Übertragung, die vor allem den ganz jungen Menschen, aber ebenfalls die Mutter, in physischer und psychischer Hinsicht prägt. Eine weitere Überlegung kommt hinzu. Es könnte keine intersubjektive Beziehung geben, wenn die Subjekte nicht existieren würden. Man muss erst einmal existieren, um eine Beziehung des beziehungsweise in einer Symbiose treten zu können. Die persönliche Existenz ist durch das soziale Offensein für andere gekennzeichnet. Der Mensch ist nicht nur ein personales, sondern ein soziales Wesen. Ohne die Beziehung zum anderen kann er weder leben noch seine Gaben zur Entfaltung bringen. Das war gerade ein Zitat aus dem Konzil, aus der Pastoralkonstitution, aus dem Konzil. Und dann gibt es noch eine Argumentation, die davon ausgeht, dass der Mensch nur dann existieren würde, wenn er bildhaft wahrgenommen werden könne. Es ist eine relativistische These und ein gefährlicher Visualismus zugleich. Denn es wird so getan, als ob nur das Sichtbare auch existent wäre. Hinter dieser Argumentation verbirgt sich die Verneinung des Erkennens der nicht sichtbaren oder noch nicht sichtbaren objektiven Werte. Es ist indes eine Variante der vorausgegangenen Thesen. Handelt es sich dort um Blickverengungen auf Verhalten oder Gehirntätigkeit, so wird hier ebenfalls eine einseitige Reduktion auf das bildlich Feststellbare ausgeübt. Ein vorhandenes Bild gibt es allerdings in der Wirklichkeit. Und zwar ein Menschenbild im Sinne einer unverwechselbaren personalen Struktur. Es gibt ein Strukturbild der Person, ein Gesamtplan des leiblichen Aufbaus sowie des Seelenlebens. Und dieser ist dem Menschen von Beginn an eingesenkt und bedarf der fortschreitenden Entwicklung und Erfahrung. Und zwar ein Leben lang. In diesem lebenslangen Werde- und Reifungsprozess gibt es eine zentrale Aufgabe, nämlich, dass der Mensch zu dem wird, der er nach dem Plan des Schöpfers werden soll. Die Bildhaftigkeit hat also insofern auch eine theologische Seite. Es ist das Bild Gottes im Menschen, die Gottebenbildlichkeit, mit welcher der Mensch im Unterschied zum animalischen Dasein ausgezeichnet ist. Diese Bildhaftigkeit ist allerdings nur im Glauben sichtbar und annehmbar. Die Lehre, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen ist, ist ein weiteres Argument und ebenfalls eine Grundlage für die Menschenwürde und für die Unantastbarkeit und Unverfügbarkeit des Lebens. Ein weiterer Gesichtspunkt ist der, nämlich die Lebensqualität. Es gibt nämlich ein Argument, das Leben des ungeborenen Kindes von einer wie auch immer gedachten Lebensqualität abhängig zu machen. Das Lebensrecht des Menschen wäre demnach mit Lebensqualität verbunden, die immer willkürlich definiert werden kann. So kann die Möglichkeit zu einer normalen Entwicklung auch das wirtschaftliche Wohlergehen einschließlich der kleinen und großen Konsumvorgänge als Lebensqualität gekennzeichnet werden. Umgekehrt kann das Fehlen solcher Qualitäten zur Tötung des Kindes führen. Was die Sorge um das Ungeborene wie das geborene Kind anbetrifft, so gibt es vielfältige Hilfen von Dritten, zum Beispiel der Kirchen und des Staates, so notwendig auch ideelle, soziale und wirtschaftliche Hilfen für Kinder und Eltern sind, so muss es doch deutlich gesehen werden, dass das Lebensrecht des Ungeborenen wie des geborenen Kindes unabhängig von familienpolitischen oder gesellschaftlichen Unterstützungen ist. Auch wenn ein Staat nur unzureichende Familienunterstützung gewährt oder diese gänzlich unterlässt, so hat deswegen niemand das Recht, Kinder zu töten. Tut man es dennoch, dann wird das Leben des Menschen selektiv durch andere bewertet. Es ist faktisch die Wiedereinführung eines rassistischen Prinzips, welches, einmal auf andere Bereiche übertragen, zu ebenfalls schlimmsten Konsequenzen führen kann. Tiefer gesehen aber würde der transzendente Wert des Menschen nicht mehr wahrgenommen, sondern ganz vordergründig würde das Leben des Menschen von den fragwürdigen Werten des vermeintlichen Wohlergehens abhängig gemacht. Einen weiteren Punkt will ich noch nennen. Die Absicht der Fortpflanzung. Oftmals wird nämlich die These vertreten, eine Abtreibung sei gerechtfertigt bzw. legitim, wenn die Empfängnis gegen oder ohne den Willen der Eltern oder eines der beiden Partner stattgefunden habe. Es sei also erlaubt, dass Eltern frei über die Geburt ihrer Kinder entscheiden könnten, falls empfängnisverhütende Methoden scheitern und eine nicht gewünschte oder nicht gewollte Empfängnis eintritt, dann könnte man die nicht gewünschte Schwangerschaft durch Tötung des Kindes beenden. Das ist eine Auffassung, die bereits bei den antiken heidnischen Völkern durchaus verbreitet war und im gegenwärtigen Neuheidentum wieder auftaucht. Erst im römischen Weltreich ist unter dem Einfluss des Christentums in den Jahren 318 bis 319 die Tötung von Kindern über 7 Jahre durch den Hausvater sowie die Tötung von Sklaven durch ihren Herrn verboten worden. Die Tötung eigener Kinder unter 7 Jahren wurde erst unter Kaiser Valentinianus I. verboten. Kaiser Valentinianus I. das ist der Flavius Valentinianus, 321 bis 375. Auch war der Brauch in der Antike verbreitet, Kinder den Göttern zu opfern. Der eben schon genannte Tertullian berichtet, dass noch zu seiner Zeit Eltern ihre Kinder eigenhändig dem Saturn opferten und sie beim Töten noch liebkosten, damit sie nicht weinten. Unter dem Einfluss des Christentums, speziell infolge des Vorbildes der christlichen Familie, gab es schließlich diese Grausamkeiten nicht mehr. Die Familie wurde schon im frühen Christentum als die Kirche im Kleinen angesehen, in welcher der Glaube lebendig war, dass in der christlichen Familie ganz konkret die Liebe Christi zu seiner Kirche wirksam ist und gelebt wird. Dieser Glaube gab sich auch durch das Verhalten kund, welches im Heidentum häufig anders war. Die bereits im frühen Christentum gelebte Auffassung von der Familie als der Kirche im Kleinen wurde von Kirchenvätern, vor allem von Johannes Chrysostomus, mehrfach dargelegt. Diese genuin christliche Sicht gebietet es, die Personenwürde des Menschen zu achten und verbietet es, ihn zu missbrauchen oder gar zu töten. Christliche Vorbilder hatten eine dermaßen zwingende Wirkmacht, dass schließlich die heidnischen Praktiken eingedämmt wurden und verschwanden. Dem entspricht auch die Verurteilung der Abtreibung aus christlicher Perspektive, und zwar in den frühchristlichen Konzilien. Vatikanischen Konzil von Elvira wäre zu nennen, 312, oder das Kleinasiatisch-Syrische Konzil von Ankara, 314. Mit dem Rückgang des Christentums in angeblich zivilisierte Regionen ist zugleich die unbedingte Achtung gegenüber jedem Menschenleben zurückgegangen. In den Fällen, in denen es unsere Eltern als erlaubt ansehen, in einer falsch verstandenen Auffassung von der Freiheit über die Geburt ihrer Kinder entscheiden zu können, wird das Recht auf Leben dem Willen der Mutter, des Vaters oder beider Elternteile untergeordnet. Das Grundrecht auf Geburt und Leben wird dann den Kindern genommen. Wir werden uns beim nächsten Mal noch, werden wir die Themen weiterführen, über den Wert des Menschseins noch sprechen. Wir wollen jetzt heute aus Zeitgründen hier einen Schnitt machen und auch die Diskussion noch eröffnen. Ich bedanke mich, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Credo, der Glaube der Kirche, Lebensschutz und Lebensrecht. Mit diesen Fragen befassen wir uns in einer Credo-Reihe mit Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Heute ging es um die Abtreibung in einem zweiten Teil. Vielen herzlichen Dank, Professor Balkenohl, für Ihre Ausführungen. Unter den vielen Argumenten, die Sie uns gebracht haben, scheint doch eines ein bisschen hervorzustechen, nämlich dieses, dass der Mensch nur dann existiere, wenn er wahrgenommen wird, wenn irgendetwas sichtbar von ihm ist. Ist es nicht doch so, wie ich es ja auch zum Eingang der Sendung ein wenig versucht habe darzulegen, ist es nicht doch so, dass das für uns Menschen im Allgemeinen, unabhängig welcher Religion, welcher Weltanschauung wir nun angehören, dass das für uns doch die besondere Schwierigkeit heutzutage gerade auch in bioethischen Fragen darstellt, dass wir bestimmte Bereiche des menschlichen Lebens wir uns einfach nicht vorstellen können und deswegen immer so eine leichte Tendenz tragen, die dann zu, ja, so ein bisschen herunterzuspielen oder eben uns mit bestimmten Überschreitungen, wie zum Beispiel Abtreibung, aber dann auch Euthanasie, uns einfach leichter zu tun. Ist nicht genau das Problem, dass wir eben auf diese Intuition, auf diese Sichtbarkeit angewiesen sind?
Ja, genau so ist es. Man meint ja, nur das sei wirklich vorhanden, was mit den Mitteln der modernen Physik oder der Chemie oder sonst wie wahrgenommen werden könne, gemessen oder gewogen werden könne. Dem ist nicht so. Die allermeisten Felder, die sich uns auftun, so ein wenig auftun, sind ja noch gar nicht erforscht worden. Vielleicht sind gerade mal 5% erforscht worden der bioethischen Zusammenhänge. 95% halte ich für unerforscht. Ist also noch eine große Aufgabe der Wissenschaftler der Zukunft. Man muss aber nicht meinen, man könne in der Zukunft jetzt, man braucht nur so und so lange zu forschen und schon werden alle Geheimnisse gelüftet. Dem ist auch nicht so. Ich hatte es hier angedeutet, wenn ein kleines Feld der Erforschung zugänglich gemacht wird und der Erkenntnis zugänglich gemacht wird, dann tun sich weitaus größere Felder auf, die dann wiederum mit großen Fragezeichen versehen sind und die noch wieder erforscht werden müssen, sodass man tatsächlich von einer Erweiterung des Nichtwissens durch Wissen sprechen kann.
Ist es nicht vielleicht heutzutage auch oft so, dass wir zu oft suggerieren durch den wirtschaftlichen Druck, der auf vielen Familien lastet, dass wir suggerieren, naja, irgendwie kriegen wir das schon hin, wenn wir dir nur genug Geld geben und so, und irgendwie kannst du auch, verändert sich eigentlich nichts, wenn du ein Kind bekommst, irgendwie kriegen wir das schon hin. Das heißt, dass ist ja doch ein wesentlicher Einschnitt im Leben eines Menschen, wenn man ein Kind dann bekommt. Ja, also sozusagen, dann wird natürlich alles anders.
Ja.
Und irgendwie scheint es so zu sein, dass dann viele Menschen, die sich dann zu einer Abtreibung entschließen, einfach so innerlich spüren, diese allgemeine Suggestion, ach, das wird schon und wir sorgen schon dafür, dass das alles so bleibt, wie es ist, dass das eben doch nicht so ist und dass man sich dann gleich sozusagen zu diesem sehr schlimmen und sehr radikalen Schritt lieber entschließt, als das Wagnis einzugehen.
Ja, es geht ja um Leben und Tod eines Menschen. Das Lebensrecht und das Recht auf Geburt, alles, was ja zusammenhängt, eines Menschen wird ja hier nicht respektiert. Das muss man ja doch sehen, während es bei der Mutter oder bei allen anderen Beteiligten ja nur um manchmal um wirkliche oder auch oft um vermeintliche Beeinträchtigung gibt. Die tiefe Zuversicht fehlt weitestgehend, dass das Leben, wenn man nämlich alles dafür tut, auch gelingen wird. Auch dass das Leben des jungen Menschen gelingen wird, wenn man sieht, unter welch einfachen Voraussetzungen in Kriegsjahren und in Nachkriegsjahren Kinder aufwuchsen, und zwar zahlreiche Kinder aufwuchsen, dann sieht man ja doch, dass auch unter Entbehrungen, auch unter schlimmen Entbehrungen, der Wert des Menschen nicht unterging. Und darum geht es eben, dass wir hier eine neue Wertvorstellung gewinnen müssen insgesamt. Der Mensch, der Wert des Menschseins. Die Abtreibung ist ein Delikt gegen die Person. Es ist objektiv gesehen eine Tötung oder auch der Mord eines Menschen. Kardinal Höffner hat immer gesagt, es ist ethisch gesehen ein Mord. Und es ist ein Mord, auch wenn subjektiv diese Tat als solcher nicht eingesehen wird oder empfunden wird. Oder wenn ein liberalistisch gewordenes Recht diese Qualifizierung nicht mehr zulässt. Aber Höffner, den ich auch gehört hatte, in Münster, hat immer gesagt, dass die Abtreibung ein Mord ist. Und wenn man die Merkmale eines Mordes anguckt, die sind ja tatsächlich alle gegeben.
Das heißt, Sie sagen grundsätzlich, ich bin zwar ein christlicher Moraltheologe, also ich argumentiere mit christlichen Argumenten, wie etwa der Gottebenbildlichkeit, aber letztlich spricht auch sonst alles dagegen.
Ja, natürlich.
Auch jenseits einer speziell im engeren Sinne christlichen Argumentation.
Auch jenseits christlicher Vorstellungen. Dass der Kaiser Valentinianus die Abtreibung, die Tötung von Kindern verboten hatte. Erst bis zum 7. Lebensjahr und darüber hinaus, dann unter dem 7. Lebensjahr waren ja auch die ersten Fristenregelungen hochinteressant. Gut, das ist ja auch alles unter dem Einfluss des Christentums geschehen. Die Christen haben ihm gesagt, er muss das hier Gesetze vorlegen. Und dann hat er sich so in die Mitte gesetzt. Er hat dann gesagt, ja nun, dann ganz verbieten wollte er die Tötung von Kindern nicht und ganz zulassen auch nicht. Also hat er dann so eine Regelung gemacht. Siebte Lebensjahr. Ist natürlich willkürlich. Jeder Zeitpunkt, der gesetzt wird, ist ein willkürlicher Zeitpunkt. Denn es geht ja doch um das Beenden eines Lebens, um die Tötung von Menschen. Der Mensch hat nicht das Recht, seinesgleichen Menschen zu töten. Das steht ja schon in dem Tötungsgebot im Dekalog, bei den 10 Geboten sollst du nicht töten. Da haben wir es ja auch schon. Und wir haben es ja auch in der Grundauffassung der frühen Christen. Der frühen Christen, die überzeugt waren von der Gottebenbildlichkeit des Menschen und von der Gotteskindschaft. Der Apostel Paulus, der Völkerapostel, war von der Kindschaft, von der Gotteskindschaft zutiefst überzeugt. Das war ein Glaubensgut des frühen Christentums. Und das Christentum hat das Heidentum abgelöst und hat die heidnischen Gebräuche schließlich abgelöst. Sie konnten ja keine Gesetze machen, später schon. Aber sie konnten ein solches Leben führen, dass auch die Menschen sahen, so kann man auch leben. in Einfachheit, in Schlichtheit, nicht mit großen Konsumvorgängen. Und die Kinder werden nicht getötet. Sie werden als Geschenk Gottes, als Bild, Ebenbild Gottes und als Kinder Gottes angesehen. Und die Lehre von der ewigen Bestimmung eines jeden Menschen, gerade im Neuen Testament grundgelegt, kam natürlich auch noch grundlegend dazu.
Vielen herzlichen Dank, Professor Balkenoy. Wir sehen, wie viele Aspekte, wie viele Dimensionen dieses Thema hat. Und Sie haben es ja bereits angekündigt. Wir werden uns weiter auch damit befassen in gut 3 Wochen am 23. Dezember, also 2 Tage vor Weihnachten, werden wir uns noch einmal aus einer vielleicht anderen Perspektive auch diesem Thema nähern. Hier in einer Credo-Sendung mit einem Zitat von Johannes Paul II. Haben wir diese Sendung übertitelt, die Freude über jedes Kind, das geboren wird. Wir freuen uns darauf und bedanken uns für heute bei Ihnen. Alles Gute, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, Professor Balkenoy.
Ich bedanke mich, auf Wiederhören.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Wenn Sie sich für die Publikationen von Professor Balkenoy interessieren, schauen Sie auf unsere Homepage ins Infofeld zur Sendung www.horeb.org. Da finden Sie diese Angaben, insbesondere auch den Verweis auf sein kleines, aber wirklich sehr informatives Buch aus dem Derscheider Verlag, Der Eid des Hippokrates. Auch eine Sendung gab es dazu in dieser Reihe Lebensschutz und Lebensrecht. Wie gesagt, das finden Sie auf unserer Homepage oder natürlich auch beim Hörerservice 0700 7525 7525 ist die Telefonnummer. Ab morgen früh um 9 ist der wieder für Sie da. Eine CD gibt es auch bei unserem CD-Dienst und natürlich eine Podcast-Version ebenfalls auf unserer Homepage horeb.org.